Ja, wir haben das gerade gesungen. Das Wort Gottes ist wahr und das Wort Gottes hat uns auch heute noch, das ist eigentlich die falsche Aussage, heute noch, das Wort Gottes hat uns heute viel zu sagen und wir wollen uns mit der Frage beschäftigen, wie wir denn in dieser herausfordernden Zeit eigentlich Gemeinde bauen können, wie wir in dieser Zeit Gemeinde weiterentwickeln können, wie wir Gemeinde leben können. Und dazu möchte ich mit euch in der nächsten Zeit einige Abschnitte aus dem Philipperbrief anschauen. Der Philipperbrief ist ein ganz interessanter Brief. Die Gemeinde in Philippi war ja die erste Gemeinde auf europäischem Boden. Das war in Mazedonien, im heutigen Griechenland, die erste Gemeinde in Europa. Und wenn man den Philipperbrief liest, dann stellt man fest, dass Paulus ein sehr enges Verhältnis, ein Vertrauensverhältnis zu dieser Gemeinde hatte und dass er in seinem Brief wirklich so von seinem Herzen etwas an die Menschen dort in Philippi schreibt. Und im Übrigen wird der Philipperbrief auch der Brief der Freude genannt, weil es da sehr viel um die Freude Christi in unseren Herzen geht und um einen Lebensstil der Freude, was wir heute mehr denn je brauchen. Es ist also total aktuell. Und das ist, glaube ich, auch einer der Hauptpunkte, Paulus schreibt in diesem Brief in besonderer Weise über Christus, über das, wer er ist, was er tut, wie unser Verhältnis zu ihm ist und wie, was das bedeutet, ein Leben mit Christus zu führen, eine Konzentration, eine Fokussierung auf unseren Herrn Jesus. Und auch das brauchen wir in dieser Zeit mehr denn je. Ich hatte darüber gesprochen, dieses Hinschauen auf Jesus und Wegschauen von Umständen und was uns so um uns herum so oft Unruhe vermittelt und Unsicherheit vermitteln möchte. Wir brauchen eine Ausrichtung auf unseren Herrn Jesus Christus. Und deswegen möchte ich mit euch so in den Philipperbrief reinschauen und will dich auch ermutigen, bring deine Bibel mit, bring dein Handy mit, wo du die Bibel drauf hast, dein Tablet, was auch immer, dass wir auch da hineinschauen können und darin lesen können und das nochmal so vor Augen haben. Paulus beginnt ja den Philipperbrief und er tut das so, wie er das oft in den Briefen tut, einfach indem er erstmal die Gemeinde, die Geschwister dort vor Ort grüßt und er schreibt Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, allen Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind. Also er schreibt an die Gemeinde in Philippi, samt den Aufsehern und Dienern, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Er schreibt also an eine Gemeinde, die bereits existiert, die nicht mehr nur im Embryonalstadium ist, sondern da sind Gläubige, da sind die Heiligen in Christus, da sind die Aufseher, also geistliche Leiter, da sind die Diener, die Diakone, die für die praktischen Belange der Gemeinde sorgen. Und an sie schreibt er, an eine existierende, offenbar funktionierende Gemeinde. Und bevor wir da näher drauf eingehen, möchte ich mit euch gerne nochmal die Entstehungsgeschichte dieser Gemeinde anschauen. Und das ist total spannend und total ermutigend, weil das auch etwas für uns heute zu sagen hat und zu bedeuten hat, wie diese Gemeinde entstanden ist. Und da finden wir in der Apostelgeschichte Kapitel 16 relativ viel drüber. Das ganze Kapitel beschreibt die Entstehung der Gemeinde in Philippi. Und das ist total interessant und spannend. Das will ich mir heute mit euch näher anschauen. Also Paulus bricht zusammen mit Silas zu seiner zweiten Missionsreise auf. Die entscheiden sich, okay, wir machen uns wieder auf, um das Evangelium zu verkündigen. Und unterwegs kommen sie nach Lystra und da stoßen sie auf Timotheus dort in der Gemeinde. Den lesen sie sozusagen auf und nehmen ihn mit. Und das ist schon mal ganz interessant. Timotheus wird ja auch im Philipperbrief erwähnt. Das ist wahrscheinlich nicht so, dass er den Brief mitgeschrieben hat, aber vielleicht war er so eine Art Sekretär oder hat das aufgeschrieben, was Paulus ihm diktiert hat. Man weiß es nicht, aber er wird zumindest in dem Philipperbrief erwähnt. Das heißt, er war dabei. Und es war also so, dass Paulus ihn unterwegs in Lystra aufgesammelt hat. Und das ist ganz interessant. Sie kommen also nach Lystra und Ikonion, das ist in der heutigen Türkei, besuchen dort die Gemeinden. Und dann passiert etwas, da heißt es nämlich Apostelgeschichte 16, Vers 2, da ist der Timotheus und der hatte ein gutes Zeugnis von den Brüdern in Lystra und Ikonion. Und das überlesen wir so schnell, aber das ist ein ganz wesentlicher Punkt, der auch mit dir und mir zu tun hat. Timotheus hatte ein gutes Zeugnis von der Gemeinde dort vor Ort. Also Er hatte einen guten Ruf bei den Christen in den dortigen Gemeinden. Und Paulus sieht auch offenbar das Potenzial von Timotheus. Wir sehen, er nimmt ihn dann mit und auch später setzt er ihn an bestimmten Stellen ein und sendet ihn in seinem Auftrag los. Also er sah da etwas, aber der springende Punkt ist, dass Timotheus einen guten Ruf in der Gemeinde hatte. Und das wiederum hatte offensichtlich etwas mit seinem Lebensstil zu tun. Also es war offensichtlich, dass Timotheus ein ernsthafter Nachfolger Jesu Christi war. Dass der nicht nur irgendwie aufgestanden ist und gesagt hat, okay, ich fahre auch noch mit oder so, sondern der wurde empfohlen. Und das ist schon was Besonderes. Es war offensichtlich, dass er einen guten Lebenswandel führte und dass er nicht nur fromm daherredete, sondern eben auch entsprechend handelte. Und zwar so, dass die Geschwister in den Gemeinden das sehen und erkennen konnten und sagen konnten, der ist echt, das ist ein guter Mann, Paulus, den kannst du mitnehmen. Und es geht auch heute, auch in unserer Gemeinde, im Leib Christi allgemein gesprochen, bei einer Einsetzung in eine Verantwortlichkeit oder in einen Dienst, auch nicht in erster Linie um eine tolle Ausstrahlung, um ein großes Mundwerk, um die beste akademische Ausbildung und auch nicht um einen riesigen Erfahrungsschatz, obwohl das alles natürlich hilfreich ist und günstig ist, vielleicht bis auf das große Mundwerk, das kann man beiseite lassen, aber alles andere ist ja nicht verkehrt, ne? Also das ist schon nützlich, aber es geht in erster Linie hier, und das sehen wir bei Timotheus, um die Frage, ob jemand integer ist, das heißt, ob er das, was er sagt, auch lebt. Das heißt, ob das erkennbar ist, ob sein Lebenswandel dieselbe Sprache spricht wie das, was er von sich gibt. Zu gut Deutsch, ob jemand eben nicht nur ein religiöser Schwätzer ist, der zwar alle frommen Vokabeln richtig benutzt und irgendwie damit brillieren kann, sondern ob dessen Leben das auch widerspiegelt oder ob das Leben irgendwie etwas ganz anderes zeigt und man sich fragt, so, wie passt das jetzt zusammen? Ja, so der will Christ sein, aber dann macht er dies und das und jenes, das passt irgendwie nicht zusammen. Also darum geht es. Und das hat auch Jesus schon gesagt. Jesus sagt in Bezug auf die Beurteilung des prophetischen Dienstes, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Es geht also immer um die Früchte, die ein Christ, die ein Mann, eine Frau Gottes zeigt und die auch von nach außen hin erkennbar sein sollen. Jesus hat dieses Prinzip eingeführt. Und auch wir, du und ich, wir werden an unseren Früchten erkannt werden und nicht an unserem Reden. Nicht in erster Linie an unserem Reden. Und dann geht es darum, ob die Gemeinde das auch sieht und erkennt und bestätigen kann. Und das ist deswegen auch etwas Besonderes, zur Gemeinde zu gehören. Ich sage euch gleich noch was dazu. Also natürlich gilt, dass wir wollen, dass jeder seine Begabungen, seine Fähigkeiten, seine Berufung einbringt. Wir wollen, dass jeder, der hier in der Gemeinde ist, sich am Gemeindeleben beteiligt, dass er sich einfach einbringen kann mit dem, was Gott ihm gegeben hat. Wir wollen, dass jeder gemäß seiner göttlichen Berufung auch eingesetzt und gefördert wird. Das ist ganz klar. Und trotzdem, dennoch ist die Gemeinde etwas völlig anderes als irgendein Verein oder eine Interessengruppe, wo man sagt, so ja, du kommst auch noch mal her und schön, dass du da bist und egal wie und was, Hauptsache du bringst dich rein, Hauptsache du machst irgendetwas, Hauptsache du bist dabei. Die Gemeinde oder ganz allgemein der Leib Christi, ich rede jetzt nicht nur von unserer Gemeinde, der Leib Christi allgemein, und das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen, die Gemeinde Jesu Christi auf dieser Erde repräsentiert unseren Herrn Jesus Christus. Und das ist eine hohe Berufung, ihr Lieben. Und dessen müssen wir uns klar sein, dass wenn die Menschen uns anschauen, sie haben nichts anderes als uns, wenn sie Christus sehen wollen. Und das Bild und das Beispiel, das wir abgeben, sagt den Menschen, die Gott nicht kennen, etwas über Christus. Und also mit dieser Einstellung müssen wir leben, das muss uns klar sein. Und wenn wir zur Gemeinde gehören, zum Leib Christi gehören, dann haben wir, auch jeder von uns persönlich, Jesus Christus auf dieser Erde zu repräsentieren. Das muss uns klar sein und so müssen wir leben. Und das ist noch einmal, das ist eine hohe Berufung und eine hohe Verantwortung. Wir müssen nicht perfekt sein, also das ist damit nicht gemeint. Aber wir müssen in diesem Bewusstsein leben, dass wir Christus repräsentieren. Und ich weiß, und das wissen wir alle und das lesen wir in der Presse und so weiter, Ich weiß, dass gerade in der letzten Zeit durch verschiedene Skandale, durch Missbrauchsskandale und so weiter und so fort, das Ganze in das genaue Gegenteil verkehrt worden ist. Und dass die Leute das anschauen und mit dem Finger zeigen und sagen, das wollen Christen sein, das soll die gute Botschaft des Evangeliums sein. Schau dir das an. Und zu Recht. Und da wurde nicht Christus repräsentiert, sondern ganz im Gegenteil das Wesen und die Art des Teufels. Das genaue Gegenteil von dem, wer Christus ist und was Christus tut. Ihr Lieben, ich kann nicht über andere Kirchen und Gemeinden urteilen. Das ist nicht mein Job und nicht unsere Aufgabe. Aber ich möchte sagen, was uns hier als Ortsgemeinde anbetrifft, was uns als Küstenkirche anbetrifft, möchten wir, dass jeder, der dazugehört und dadurch die Gemeinde und letztendlich Christus als den Herrn, als das Haupt der Gemeinde repräsentiert, das durch einen entsprechenden Lebensstil und Lebenswandel widerspiegelt. Und da müssen wir auf uns und auch aufeinander achten und schauen, ist das tatsächlich so? Wie gesagt, wir müssen nicht perfekt sein, aber wir sollen danach streben und uns vom Heiligen Geist dahin verändern lassen und sagen, Herr, ich möchte ein Zeugnis für dich sein. Hilf mir, verändere mich da, wo es nötig ist und tu Dinge in meinem Leben, dass ich so ein Zeugnis für dich sein kann. Und so nehmen wir uns auch als Leiter der Gemeinde und ich als Pastor die Freiheit, Geschwister darauf anzusprechen und darauf hinzuweisen, wenn es nicht so ist. Das ist manchmal unangenehm oder so, aber wir müssen diese Berufung verstehen, in der wir stehen und in der wir leben als Gemeinde und dass es nicht egal ist, was wir in der Gemeinde tun, was wir als Gemeinde für ein Bild nach außen hin vermitteln. Das ist nicht egal, ihr Lieben. Also, Timotheus hatte einen guten Ruf in der Gemeinde. Und das hatte einen bestimmten Grund, nämlich seinen entsprechenden Lebenswandel. Und dann geht das weiter. Spannende Geschichte. Sie wollen dann von dort weiterreisen. Und dann geschieht was ganz Interessantes. Apostelgeschichte 16, Vers 6. Und jetzt können wir das hier mitlesen. Sie durchzogen Phrygien und die galatische Landschaft, nachdem sie vom Heiligen Geist verhindert worden waren, das Wort in Asia, also in der Provinz Asia, zu reden. Also das ist schon krass, ne, was wir hier vorfinden. Der Heilige Geist verhinderte, dass sie das Wort Gottes reden. Der hat gesagt, nein, ihr werdet hier nicht das Evangelium verkündigen, Ende. Und dann hätten wir uns wahrscheinlich gefragt, so, kann das von Gott sein? Ne? Moment mal, das ist doch die gute Botschaft, das ist doch das Evangelium, das müssen wir doch immer und überall weitergeben. Doch, das kann sein. Es war vom Heiligen Geist. Und warum? Einfach, weil der Heilige Geist einen anderen Plan hatte. Manchmal hat der Heilige Geist Pläne, die wir nicht sofort verstehen. Aber wo wir uns darauf einlassen müssen und sagen, okay, ich folge dir, egal ob ich das jetzt gut finde oder verstehe oder nicht verstehe. Es hat auch einen bestimmten Grund. Wenn Paulus nämlich irgendwo das Evangelium verkündigt hat und sich Menschen bekehrt haben, dann hat er sich meistens Zeit genommen dort. Dann ist er nicht gleich weitergezogen, so danke für deine Entscheidungskarte, füll da nochmal was aus und dann das geben wir an die Gemeinde vor Ort weiter oder so, ne? Sondern da hat er eine Gemeinde gegründet. Da war er dort, da hat er gelehrt, da hat er sich Zeit genommen für die Leute, hat das Evangelium in aller Ausführlichkeit erklärt und so weiter und erst dann zog er weiter. Und hier war es ganz offensichtlich, dass der Heilige Geist das nicht wollte, weil er einen anderen Plan hatte, einen wichtigeren Plan und deswegen sagt er, haltet euch hier nicht auf, sondern geht weiter. Und dann sehen wir so daran, wie der Heilige Geist uns auch führen kann. Paulus und Silas wurden geführt, während sie für Jesus und mit Jesus unterwegs waren. Also sie waren auf dem Wege und der Heilige Geist leitete und lenkte sie, während sie gingen. Die haben nicht irgendwo in Jerusalem gehockt und dann gewartet, bis so die Reiseroute ihnen vor dem geistigen Auge erschien, sondern die gingen, die waren unterwegs mit Jesus und in diesem Gehen wurden sie vom Heiligen Geist geführt. Und so ist es auch oftmals in unserem Leben, das hast du bestimmt auch selber schon erfahren, dann, wenn wir unterwegs sind, wird der Heilige Geist uns leiten, zu uns sprechen, unseren Kurs gegebenenfalls korrigieren und uns in die Richtung lenken, die er für uns vorgegeben hat. Gesehen hat. Lass uns nicht sitzen bleiben und abwarten, sondern wenn wir Dinge erkannt haben und denken, ja, das könnte es sein, dass wir losmarschieren, dass wir das machen im Vertrauen darauf, dass Gott uns lenken und leiten wird. Das ist nicht die einzige Art, wie der Heilige Geist uns führt und leitet, aber es ist eine Art, nämlich so uns beim Gehen zu führen und auf die richtige Spur zu bringen. Und dann geht das ja noch weiter. In Vers 7 passiert das noch einmal. Als sie in die Nähe von Mysien kamen, versuchten sie nach Bithynien zu reisen und der Geist Jesu erlaubte es ihnen nicht. Nochmal, der Heilige Geist hat interveniert und hat gesagt, nein, geht nicht dahin, sondern geht woanders hin. Und wir wissen nicht, wie das aussah. Vielleicht hatte Paulus so ein, weiß ich nicht, ein inneres Stoppschild oder so. Und vielleicht kennst du das auch. Manchmal spüren wir den Wind des Heiligen Geistes in unseren Segeln und dann heißt das so, und jetzt volle Kraft voraus. Und manchmal ist da so ein, so ein Zögern und Zaudern und man weiß nicht, ist das jetzt vom Herrn oder nicht und will der Heilige Geist mich in diese Richtung führen oder nicht. Und dann müssen wir uns fragen, was hindert uns? Und das haben Paulus und Silas ganz offensichtlich auch getan. Sie haben sich gefragt, was ist das jetzt? Ist es jetzt vom Heiligen Geist? Ist es der Geist Gottes, der redet? Ist es vielleicht mein eigenes Fleisch, weil ich keine Lust habe, bestimmte Dinge zu tun und sagen, ist mir zu unbequem? Oder ist es vielleicht sogar der Feind, der versucht, die Pläne Gottes aufzuhalten? Das können wir, müssen wir unterscheiden. Da können wir den Herrn fragen. Und Führung durch den Heiligen Geist zu erleben, ist auch ein Wachstumsprozess, durch den der Heilige Geist uns führen will. Und auf dem Wege erleben wir dann diese Art von Führung und auch diese Art von Richtungsweisung und Erklärung vom Heiligen Geist. Denn das passiert ja im nächsten Vers. Paulus und Silas gehen weiter Richtung Troas und sie reisen an der Küste des türkischen Marmara-Meeres entlang, gehen Richtung Troas die Küste runter. Und in Vers 9 lesen wir dann die Bestätigung Gottes. In der Nacht erschien dem Paulus ein Gesicht. Ein mazedonischer Mann stand da und bat ihn und sprach, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Da war die Bestätigung, nochmal die Klarheit, dass Gott gesagt hat, so, das ist euer Auftrag. Es geht rüber nach Mazedonien. Ihr sollt nicht hier bleiben im türkischen Teil, sondern ihr sollt rübergehen in den griechischen Teil nach Mazedonien. Das war der Plan Gottes. Deswegen durften sie sich nicht irgendwo anders aufhalten. Deswegen sollten sie nicht an anderen Stellen Gemeinden gründen, sondern der Plan Gottes war, die erste Gemeinde auf europäischem Boden zu gründen in Mazedonien, in Philippi. Und Paulus und Silas und Timotheus waren gehorsam. Vers 10, als sie das Gesicht gesehen hatten, da suchten sie sogleich nach Mazedonien abzureisen, da wir schlossen, dass Gott uns gerufen habe, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Also Gott gibt auch Bestätigung, wenn wir uns von ihm führen und leiten lassen. Und wir müssen nicht im Nebel rumstochern, sondern wir können von Gott her eine Sicherheit bekommen für das, was wir tun sollen. Und dann sind sie sofort gehorsam und fahren nach Mazedonien. Ich habe euch mal hier die Reiseroute kurz aufgezeichnet. Wir sehen da oben bei Nicäa, das ist so die Reiseroute am Marmara-Meer entlang bis runter nach Troas. Und dann reisen sie praktisch auf die andere Seite über Samothrake, zuerst nach Neapolis und dann kommen sie nach Philippi. Das war so ihre Reiseroute und der Heilige Geist führte sie in diesem Bereich und hat immer gesagt, weiter, weiter, haltet euch nicht auf, weiter, weiter, weiter. Und sagt ihnen dann ganz klar so, und jetzt fahrt ihr rüber und ihr geht rüber nach, also da steht ja auch Mazedonia, ihr geht rüber in diesen Teil und dort habe ich einen Auftrag für euch. Ganz interessant, ganz spannend, ja. Und sie kommen dann also dort an und sie erleben, wie der Heilige Geist sie führt. Und das ist Gemeindebau durch die Führung des Heiligen Geistes. Und wir sollen bei allem, was wir tun, egal ob persönlich oder als Gemeinde, so auf die Führung des Heiligen Geistes achten und uns immer wieder fragen, wo erlebe ich eine Ermutigung durch den Geist, bestimmte Dinge zu tun? Und wo hindert mich der Heilige Geist, bestimmte Dinge eben nicht zu tun und andere Wege zu gehen? Und ich will dich fragen, erinnert dich das nicht auch ein bisschen an die Gründung dieser Gemeinde? Schon, ne? Also diejenigen von euch, die erst kurz dabei sind, wissen das vielleicht nicht, aber das war tatsächlich so, dass eine Gruppe von Geschwistern aus Flensburg wirklich einen übernatürlichen Ruf gehört haben. Vielleicht ganz ähnlich hier wie dieser Mann, wie dieser mazedonische Mann, war, ging dieser Ruf und sie haben gehört, so kommt rüber an die Westküste nach Husum. Und gründet hier eine Gemeinde. Und Heidi und Werner haben das damals in Treue und in Hingabe getan. Und viele von euch sind ja so Männer und Frauen der ersten Stunde. Und ihr wart mit dabei und ihr habt das erlebt. Und wie gut, dass sie der Führung Gottes gehorcht haben. Deswegen sitzen wir heute hier. Deswegen gibt es heute die Küstenkirche hier in Husum. weil sie den Ruf Gottes gehört haben, gegen alle Widerstände losgegangen sind, gegen alle Unsicherheiten und auch Unwägbarkeiten losgegangen sind und gesagt haben, wir glauben, dass der Heilige Geist geredet hat. Wie schön, deswegen sind wir heute hier. Und dann kommen sie also in die Stadt nach Philippi. Und das Erste, was sie tun, sie suchen zuerst mal die jüdische Community auf, Vers 13. Sie gingen vor das Tor an einen Fluss, wo wir eine Gebetsstätte vermuteten und dort setzten sie sich nieder und redeten mit den Frauen, die da zusammengekommen waren. Also es gab keine Synagoge an dem Ort, es war aber üblich, dass da, wo jüdische Gläubige waren, dass sie sich irgendwo getroffen haben und sie trafen sich also hier an einem Fluss und Sie setzten sich dorthin, trafen die und sprachen mit ihnen über das Evangelium. Und dann hakt der Heilige Geist ein. Dann passiert was ganz Wesentliches in der Gründung dieser Gemeinde in Philippi. Vers 14 und 15. Eine Frau mit Namen Lydia, eine Purpurkrämerin aus der Stadt Thyatira, die Gott anbetete, hörte zu. Deren Herz öffnete der Herr. Verstehst du? Die kommen dahin, Paulus, Silas, Timotheus. Der Heilige Geist schickt sie mit einem Auftrag. Und das Erste, was passiert, der Herr öffnet das Herz einer Frau hier an diesem Ort. Dass sie Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber getauft worden war und ihr Haus, bat sie und sagte, wenn ihr urteilt, dass ich an den Herrn gläubig sei, so kehrt in mein Haus ein und bleibt. Und sie nötigte uns. Was für eine schöne Begebenheit. Lydia, die Purpurhändlerin, bekehrte sich. Sie war übrigens keine Jüdin, sondern sie war eine gottesfürchtige Heidin, die sich zum jüdischen Glauben hielt. Und sie war mit den anderen Juden, mit den jüdischen Frauen dort zusammen. Und sie ist die erste gläubige Person in Europa. Eine Frau, eine Geschäftsfrau. Ist das nicht toll? Das ist die erste gläubige Person in Europa. Lydia, eine Purpurkrämerin. Und das war auch nicht irgendeine Geschäftsfrau. Purpur ist eine ganz besondere Farbe, ein ganz besonders exklusives Produkt. Es wird aus der Absonderung der Purpurschnecke gewonnen. Das war ein extrem teures und wertvolles Produkt. Über viele Produktionsstufen wurde das gewonnen und so weiter. Und das wurde nur ausschließlich zum Färben von Stoffen für Könige, für Priester und für extrem wohlhabende Menschen benutzt, weil das so teuer war. Und die Phönizier hatten das Monopol bei der Herstellung von Purpur. Und Drehscheibe des Purpurhandels war Thyatira und von dort kam auch Lydia. Und damit wird klar, sie vertrat ein extrem exklusives Produkt. Das wäre ungefähr so, als wenn Gucci dir die Verkaufsrechte für ihre Handtäschchen erteilen würde und sagen würde, du bist der exklusive Händler für unsere Handtaschen. Oder was weiß ich, wenn Cartier sagen würde, so, du darfst unsere Klunker verkaufen. Ja? Also wer irgendetwas braucht, wer eine Handtasche braucht oder ein besonderes Collier oder Purpur, der muss da hingehen. Und so war das bei der Lydia auch. Sie vertrat ein exklusives Produkt und sie war bekannt dort in der Gegend, nehme ich mal an. Sie reiste ja herum und die Leute wussten, wenn du Purpur brauchst, dann geh zu Lydia. Und alle wussten das. Und dann steht hier, dass sie mit ihrer ganzen Familie getauft worden ist. Sie hat sich selber bekehrt und dann wurde sie getauft, direkt als nächsten Schritt. Und auch ihre Familie, vermutlich auch in diesem Fluss, da gibt es einen Bach, den Bach Gangites. Ich habe hier noch ein Bild mitgebracht. Das kann sein, dass es so aussah dort, dass dort eine Gebetsstätte war und dass Lydia in diesem Bach Gangites, der ist in Philippi, getauft worden war. Ist möglich. Also damit du dir das so vorstellen kannst. Und dann nahm sie die Apostel in ihr Haus auf. Und genau solche Geschichten haben wir ja auch über die Entstehung dieser Gemeinde gehört. Ne? Wie Menschen aufgelesen worden sind auf dem Marktplatz oder so, in unmöglichen Situationen, wo Kontakte zusammengekommen sind, wo der Herr die Herzen von Menschen aufgetan hat und geredet hat und gesagt hat, hey, komm und schließ dich an, komm, werde Teil der Gemeinde, wo sie sich bekehrt haben, wo sie sich haben taufen lassen und wo sie der Gemeinde hinzugetan wurden. Und das erleben wir bis heute immer wieder und das sollen wir auch vom Heiligen Geist erwarten, dass er uns leitet und führt und dass er die Herzen von Menschen öffnet. Wodurch? Durch das Wirken des Heiligen Geistes. Aber damit war mit den übernatürlichen Wirkungen des Geistes noch nicht Schluss. Ihr kennt die Geschichte von der Magd mit dem Wahrsagegeist, Vers 16. Sie ging eines Tages wieder zur Gebetsstätte und dann heißt es, da begegnete uns eine Magd, die einen Wahrsagegeist hatte. Sie brachte ihren Herrn großen Gewinn durch Wahrsagen. Also da war eine Frau, es war ein Medium und Wahrsagerei, das ist eine heidnische Form der Vorhersage oder wenn eine Person geheime oder verborgene Kenntnisse irgendwie hat und das durch übernatürliche Kräfte, durch Zeichen, durch Omen und so weiter offenbart. Und da war jemand, der hat damit richtig Geld verdient. Ne? Also da war wenn du wissen willst, ob dein Ehepartner fremd geht, dann geh zu diesem Omen und zu diesem Medium und frag danach, da wirst du eine Offenbarung bekommen. Wenn du wissen willst, welches die richtigen Lottozahlen sind, dann geh dahin und frag nach, da bekommst du die richtige Auskunft. Das kostete natürlich immer was. Ne? Die mussten immer ablöhnen, diese Informationen gab es nicht umsonst. So, wenn du beim Pferderennen oder beim Kamelrennen gewinnen wolltest, musstest du vorher erstmal dort für diese Auskunft etwas bezahlen. Und das war so, dass diese Magd hinter Paulus und seinen Begleitern herlief und schrie und so weiter, Vers 17, und sagte, diese Menschen sind Knechte Gottes des Höchsten, die euch den Weg des Heils oder der Errettung verkündigen. Die rannte also hinter denen her und sagte, das sind die Knechte Gottes, die haben die Botschaft der Erlösung. Und das Interessante ist, dass der Dämon in ihr nicht gelogen hat. Der hat die Wahrheit gesagt. Das ist erstaunlich, ne? Der hat die Wahrheit gesagt. Und wir sehen auch an anderen Stellen, dass Dämonen tatsächlich sachlich richtig urteilen können. Und auch was die Frau mit diesem Wahrsagegeist betrifft, hat sie nicht gelogen, hat der Dämon nicht gelogen. Und ich habe gedacht, naja, das verwundert eigentlich auch nicht, weil der Teufel selber und die Dämonen ja letztlich nichts anderes sind als gefallene Enkel Gottes. Die genau wissen, wer Jesus ist, die genau wissen, was Jesus am Kreuz getan hat, die genau wissen, wie ihre Zukunft aussieht. Und ich denke mir manchmal, vielleicht hat der Dämon aus der Frau voller Entsetzen geschrien, ja. So, der wusste, was ihm schwant, so jetzt passiert's, jetzt kommt das Evangelium nach Europa, nein. Und dann irgendwie im Überschwang, peng, kommen dann solche Worte raus. Ich weiß es nicht, vielleicht, ja. Vielleicht war er so entsetzt, dass er die Wahrheit rausschreien musste. Keine Ahnung. Aber Fakt ist jedenfalls, dass Paulus und Silas von dieser Publicity gar nicht so begeistert waren. Ne? Man könnte ja sagen, oh, na prima, kostenlose Werbung, ne, so per Lautsprecher, so hier gibt's Erlösung und bekehrt euch alle und so. Nein, Paulus hatte irgendwann den Kaffee auf und hat gesagt, so jetzt ist aber Schluss und spricht diesen Dämon an und treibt ihn aus. Und dann passiert etwas Interessantes. Das führt dazu, dass Paulus und Silas vor der Obrigkeit angeklagt werden und ins Gefängnis geworfen werden. Der Herr dieser Magd, der sagte nämlich so, Moment mal, jetzt habe ich hier einen Gewinnausfall, ja, jetzt, womit soll ich jetzt meinen Lebensunterhalt bestreiten oder so, irgendwie, ich kann kein Geld mehr verdienen. Und er hat Paulus und Silas vor den Stadtobersten angeklagt und sie wurden ins Gefängnis geworfen. Jetzt könnte man fragen, so, naja, Moment mal, da müssen Paulus und Silas doch irgendwie was falsch gemacht haben. Ne? Also wenn wir für Jesus unterwegs sind, dann kann uns doch so etwas eigentlich nicht passieren, oder? Wir sind doch unterwegs im Auftrag des Herrn. Doch, die frohe und freimachende Botschaft Jesu wird nicht immer von allen Menschen mit Begeisterung angenommen werden. Und es wird geistlichen Widerstand geben. Und wir werden das erleben, dass Menschen uns anklagen und dass Menschen nicht begeistert sind, wenn wir solche Dinge tun und die Wahrheit des Evangeliums verkündigen. Aber schau mal, was dann daraus entsteht. Wir lesen das in den nächsten Versen. Paulus und Silas sind im Gefängnis und sie sind dort eingekerkert. Sie sind gefesselt, sie sitzen da im Dunkeln und sie loben Gott. Sie fangen an, Gott anzubeten und ihn zu preisen. Und dann mitten in der Nacht steht dann da, geschieht ein Erdbeben, die Fesseln lösen sich, die Türen gehen auf und sie sind frei. Und dann geschieht noch etwas, Vers 27. Als aber der Kerkermeister aus dem Schlaf erwachte, der hörte das Erdbeben, wahrscheinlich wackelte sein Bett, ist da rausgefallen, ja. Sein Gebiss klapperte im Glas oder so, er ist aufgewacht. und stellte fest, dass die Türen des Gefängnisses offen waren. Und dann steht da, er zog das Schwert und wollte sich umbringen, da er meinte, die Gefangenen seien geflohen. Was für eine Situation. Ihm war völlig klar, das war eine Pflichtverletzung. Und im Römischen Reich, das war eine römische Provinz, war das so, wenn du so eine Art der Pflichtverletzung begangen hast, dann ging es dir an den Kragen. Und ihm war völlig klar, ich habe mein Leben verwirkt. Ich habe nicht aufgepasst, ich habe nicht mit meinem Leben sozusagen dagegen gestanden, dass jemand fliehen kann. Mein Leben ist vorbei. Und er nahm das Schwert und wollte sich selber umbringen. Der hatte abgeschlossen mit seinem Leben, weil er wusste, was ihm blüht. Und dann, Vers 28 und 29, rief Paulus mit lauter Stimme, tu dir kein Leid an, denn wir sind alle hier. Wir sind noch da. Wir sind nicht weggelaufen. Die Türen sind auf, die Fesseln sind ab, aber wir sind noch hier. Und dann fordert er Licht und springt hinein. Und dann steht da, dass er zitternd vor Paulus und Silas niederfiel. Und weißt du, was ich glaube? Ich glaube, dass es Gott hier nicht in erster Linie um die Missionare ging, sondern um den Kerkermeister. Dieser Mann, Vers 30 und 31, da steht nämlich, er führte sie heraus und sprach, ihr Herren, was muss ich tun, damit ich errettet werde? Also ganz offensichtlich hatte der Kerkermeister das Evangelium schon gehört. Er wusste, dass es Errettung gab. Er wusste, dass das etwas mit seinem Leben zu tun hatte. Und er fragte, Herr, was muss ich tun, damit ich errettet werde? Das heißt, es ging Gott hier um diesen Kerkermeister. Und er brauchte offensichtlich dieses übernatürliche Eingreifen, dieses Erdbeben, diese Erschütterung, um darauf zu kommen, dass er selber auch Erlösung brauchte, dass Jesus etwas in seinem Leben tun sollte. Was muss ich tun, dass ich errettet werde? Sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden, du und dein Haus. Und dann bekehrt er sich zusammen mit seiner ganzen Familie. Vers 32 und 34, sie redeten das Wort des Herrn zu ihm samt allen, die in seinem Haus waren. Und er nahm sie in jener Stunde der Nacht zu sich, wusch ihnen die Striemen ab, also die hatten sie auch noch ordentlich verhauen, wusch ihnen die Striemen ab und er ließ sich taufen und alle die Seinen sogleich. Und er führte sie hinauf in sein Haus, ließ sie in den Tisch decken und jubelte an Gott gläubig geworden mit seinem ganzen Haus. Was für ein wunderbares, übernatürliches Ereignis durch den Heiligen Geist. Da kommt ein Erdbeben und dieses Erdbeben bringt den Mann dazu, in sich zu gehen und zu verstehen, ich brauche Jesus. Und dann bekehrt er sich, dann lässt er sich taufen. Das ist übrigens die richtige Reihenfolge. Man bekehrt sich, man kommt zu Jesus und dann lässt man sich taufen. Wenn du noch nicht getauft bist, sprich mich nach dem Gottesdienst an. Das ist wichtig. Und er bekehrt sich, er lässt sich taufen, sein ganzes Haus wird gläubig und dann jubelt er zusammen mit seiner Familie, weil sie an Gott gläubig geworden sind. Was für ein wunderbarer Ausgang dieser Geschichte. Die Missionare werden dann später freigelassen. Ihr kennt den Rest der Geschichte. Sie werden von den Stadtobersten freigelassen. Die Stadtobersten entschuldigen sich bei ihnen, weil sie römische Bürger waren und nicht hätten geschlagen und gefangen genommen werden dürfen. Und dann ziehen sie weiter. Apostelgeschichte 16, Vers 14. Als sie aber aus dem Gefängnis herausgegangen waren, gingen sie zu Lydia und als sie die Brüder gesehen hatten, ermunterten sie sie und zogen weg. Und die Gemeinde in Philippi war geboren. Die erste Gemeinde auf europäischem Boden. Was können wir nun aus der Entstehungsgeschichte der Gemeinde in Philippi für uns heute lernen? Es sind zwei Dinge, die auch für uns, für dich persönlich, aber auch für uns als Gemeinde wichtig sind. Das erste, Gemeindebau und Gemeindeleben braucht das übernatürliche Wirken des Heiligen Geistes. Egal in welcher Phase wir uns befinden, egal ob es gerade der Anfang ist, mittendrin oder schon weiter fortgeschritten, wir brauchen das übernatürliche Wirken des Heiligen Geistes und wir dürfen das auch erwarten. Die Zeiten haben sich geändert, aber das Wirken des Geistes ist immer noch genau das Gleiche. Und die Wirksamkeit des Heiligen Geistes hat nicht vor 2000 Jahren aufgehört, sondern sie ist auch heute noch da. Wir brauchen auch heute noch das Wirken des Geistes, persönlich und als Gemeinde. Und das Zweite, ich hatte es schon am Anfang des Gottesdienstes gesagt, Gemeindebau und Gemeindeleben hat etwas damit zu tun, dass wir uns ganz und gar auf Christus, der Herr der Gemeinde ist, fokussieren. dass wir auf ihn schauen, persönlich und als Gemeinde, damit wir durchkommen, damit wir das entwickeln, das hervorbringen, was der Herr möchte, was der Herr sehen möchte. Amen.